Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio DARC und zwar zur laufenden Nummer 478. Das ist ein Technikmagazin mit Interessantem und Kuriosem aus der Funkwelt. Durch das Programm führt sie Conny Farren, hier am Mikrofon. Wir sind heute zu Besuch beim sogenannten Nordsee-Workshop in Rothenburg an der Wümme. Dort kamen am 23. März mehr als 100 Funkamateure zusammen, um sich auszutauschen und um diverse spannende Vorträge zu hören. Einige Berichte von dieser interessanten Veranstaltung in Kürze. Im hohen Norden war der Amateurfunk King. Hier ist es nun erstmal der Rock'n'Roll. Das Ganze mit dem Electric Light Orchestra und Rock'n'Roll is King.
Aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. private Lerngruppe für die neue Lizenzklasse N gebildet. Faszination Amateurfunk im Schweizer Rundfunk. DARC Sunspots, der nächste Sonnenfleck mit deinem Rufzeichen. Und AMSAT-DL veröffentlicht Vorschlag für geostationären Satelliten. Unter dem Motto »Unser Wissen, dein Erfolg« wurde im März 2024 eine bundesweite private Lerngruppe für den Erwerb der neuen Amateurfunkklasse N ins Leben gerufen. Diese kann ab Juni erworben werden. Dieses Projekt wird von einer kleinen Gruppe ehrenamtlicher Funkamateure des DARC unterstützt, um den Teilnehmern im Selbststudium das Lernen zu erleichtern und um offene Fragen zu gewissen Themenbereichen zu beantworten. Neben einer eigenen Mediathek wurde in dem Projekt auch die Anbindung an die DARC-eigene Webseite www.50ohm.de vorgenommen. Auf diese Weise können die Teilnehmer sich zusätzlich auf dieser neuen Plattform untereinander beim Lernen unterstützen und ihr eigenes Wissen vertiefen. Die ersten Reaktionen auf dieses Projekt waren durchweg positiv. Es bleibt zu hoffen, dass dieses Projekt in Zukunft noch weitere Interessenten und Teilnehmer in diese Gruppe trägt. Der Initiator des Projekts, Michael Vollmers, Delta Oscar 3 Bravo India Golf, berichtet, dass er sich in seiner Anfangszeit beim Selbststudium für seine Amateurfunkgenehmigung eine derartige Plattform gewünscht hätte. Denn nicht immer lassen sich berufliche Verpflichtungen, zum Beispiel im Schichtdienst, mit den Kursen der Ortsverbände verbinden. Aus diesem Hintergrund heraus habe sich Michael entschlossen, die Lücke zwischen Präsenzkursen und dem Online-Angebot des DARC zu schließen. Die Lerngruppe ist auf der Webseite des AJW-Referats im DARC zu finden. Osterwochenende veröffentlichte das Schweizer Radioprogramm SRF2 Kultur den Beitrag Faszination Amateurfunk. Das ist insofern bemerkenswert, da es sich um ein Kulturprogramm handelt. Der Bericht ist in Hochdeutsch produziert und berichtet unter anderem von einem Funkamateur aus dem Jura. Wer sind diese Menschen? Welche Faszination hegen sie fürs Funken und mit welchen Widrigkeiten haben sie zu kämpfen? Die Spurensuche führt in den Kanton Solothurn. Dort hat sich ein in Amateurfunkkreisen bekanntes Ehepaar komplett dem Amateurfunk verschrieben und 16 Antennen rund ums Haus aufgestellt. Und im Archiv des Museums für Kommunikation in Bern wird offensichtlich, dass Amateurfunk nicht nur Landesgrenzen, sondern auch Ideologien überbrückt. Gerade in den 1920er Jahren war Amateurfunk ein beliebtes Hobby, heute aber hat er mit einem etwas verstaubten Image und Antennenfeindlichkeit zu kämpfen. Dabei spielt der Amateurfunk in Krisensituationen eine zentrale Rolle und bietet überraschend viel Unterhaltung. Interessenten können den Amateurfunkbeitrag in der Mediathek des Schweizer Rundfunks nachhören. Er dauert 44 Minuten. Als Reaktion auf die Bitte der IARU und der ESA um Rückmeldungen aus der Amateurfunkgemeinschaft bezüglich eines geostationären Satelliten hat die AMSAT-DL einen umfangreichen Vorschlag für eine geostationäre Mikrowellen-Amateurfunknutzlast veröffentlicht. Das 31-seitige Dokument schlägt eine Satellitenposition bei 43 Grad West vor, die mittel-, süd- und osteuropäische Länder, Teile von Skandinavien, Afrika, aber auch große Teile des nordamerikanischen Kontinents sowie Mittel- und Südamerika einschließen würde. Weitere Überlegungen betreffen gehostete und nicht gehostete Nutzlasten, eine Mikro-Geo-Plattform und künftige europäische Trägersysteme als Transportmethode in den Orbit. Der Vorschlag geht sehr detailliert auf mögliche Frequenzbänder, Transponder, Link-Budgets und sogar Frequenzplanentwürfe ein. Es steht zu hoffen, dass diese Vorschläge in Zukunft zu einem neuen, interessanten geostationären Amateurfunksatelliten führen können. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Zum Schluss noch ein kleiner Veranstaltungshinweis speziell für die Xer. Der Kurzwellenclub Murgtal lädt ein zu seinem 43. überregionalen DX-Treffen am Samstag, dem 18. Mai ab 12 Uhr MESZ. Veranstaltungsort ist die Gaststätte Christoph Breu in der Alois-Degler-Straße 3 in 76571 Gaggenau. Zu dieser Veranstaltung sind alle Kurzwellenhörer, DXer und Freunde des Rundfunkfernempfangs sehr herzlich eingeladen, unabhängig einer Hörerclub-Mitgliedschaft. Auf dem Programm des Treffens steht ein Rückblick auf die wichtigsten kurzwellenbezogenen Ereignisse im vergangenen Jahr, Informationen und Diskussion über beliebte deutschsprachige Kurzwellenprogramme, eine Vorschau auf bevorstehende Hobbyveranstaltungen, eine Tombola und das bekannte Stationsquiz. So, nun weiter mit einem tollen Super-Oldie aus den goldenen Zeiten des Radios. Hier ist Tal Bachman mit She's So High.
She's black, flesh and bone, no touch of silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Am 8. April ist endlich wieder eine Sonnenfinsternis. Um die Mittagszeit herum wird sich der Mond vor die Sonne schieben, allerdings leider nicht bei uns. In Mitteleuropa wird nicht mal eine partielle Finsternis sichtbar. Das Ganze findet in Nord- und Mittelamerika statt. Für die Funkamateure wird es trotzdem interessant. Die NASA wird nämlich 3 Höhenforschungsraketen starten, um zu untersuchen, wie die obere Atmosphäre der Erde beeinflusst wird, wenn sich das Sonnenlicht kurzzeitig über einem Teil des Planeten verdunkelt. Die Höhenforschungsraketen namens Atmospheric Perturbations Around Eclipse Path, APEP, werden vom NASA-Flugplatz Wallops in Virginia starten, um die Störungen in der Ionosphäre zu untersuchen, die entstehen, wenn der Mond die Sonne verfinstert. Das hatte man zuvor schon einmal während der ringförmigen Sonnenfinsternis im Oktober 2023 erfolgreich gemacht. Da waren die Höhenforschungsraketen vom White Sands Testgelände in New Mexico gestartet und danach wieder geborgen worden. Sie sind jetzt mit neuen Geräten ausgestattet und werden erneut gestartet. Die Mission wird von Aro Bayatya geleitet, ein Professor für technische Physik an der Avery Riddle Aeronautical University in Florida, wo er das Space and Atmospheric Instrumentation Lab leitet. Die Höhenforschungsraketen werden zu drei verschiedenen Zeiten starten, 45 Minuten vor, während und 45 Minuten nach dem Höhepunkt der lokalen Sonnenfinsternis. Die Intervalle sind wichtig, um Daten darüber zu sammeln, wie sich das plötzliche Verschwinden der Sonne auf die Ionosphäre auswirkt und Störungen verursacht, die unsere Funkkommunikation beeinträchtigen können. Die Ionosphäre befindet sich zwischen 90 und 500 Kilometern über dem Boden, und auch wenn heute die Satellitenkommunikation viel wichtiger geworden ist als die Kurzwellenkommunikation, spielt die Ionosphäre auch hier eine Rolle, weil sie auch diese Signale beeinflusst, wenn sie durch sie hindurchgehen. Das Interesse an der Ionosphäre ist also nach wie vor groß und auch solch kurzfristige Veränderungen sind von Interesse. Mit Satelliten lässt sich das Ganze allerdings nicht so gut untersuchen, da diese im Moment der Sonnenfinsternis selten am richtigen Ort sind. Da das Datum und der Ort der Sonnenfinsternis bekannt ist, können aber die Raketen passend gestartet werden. Die Daten, die dabei gewonnen werden, soll den Wissenschaftlern helfen, die aktuellen Modelle der Funkkommunikation über die Ionosphäre zu validieren und zu verbessern. Die APEP-Raketen werden voraussichtlich eine maximale Höhe von 420 Kilometern erreichen. Jede Rakete wird die Dichte geladener und neutraler Teilchen sowie die umgebenden elektrischen und magnetischen Felder messen. Jede Rakete soll dabei noch einmal vier sekundäre Instrumente, jeweils in der Größe einer 2-Liter-Sodaflasche, ausstoßen, die nochmal die gleichen Datenpunkte messen, sodass die Ergebnisse insgesamt denen von 15 Raketen ähneln, also praktisch 5 Raketen je tatsächlichem Abschuss. 3 dieser sekundären Instrumente auf der Rakete wurden von Embry-Riddle gebaut, das 4. Instrument dagegen vom Dartmouth College in New Hampshire. Zusätzlich zu den Raketen werden mehrere Teams in den Vereinigten Staaten die Ionosphäre mit anderen Mitteln messen. Ein Team von Studenten aus Embry-Riddle wird eine Reihe von Höhenballons aufsteigen lassen, mit Forscher des Haystack Observatory des Massachusetts Institute of Technology und des Air Force Research Laboratory in New Mexico werden mit einer Reihe von bodengestützten Radargeräten Messungen vornehmen. Und anhand all dieser Daten verfeinert dann ein Team von Wissenschaftler von Embry-Riddle und dem John Hopkins University Applied Physics Laboratory die bestehenden Modelle. Als die APEP-Raketen während der ringförmigen Sonnenfinsternis im Jahr 2023 starteten, konnte man die Störungen, die den Funkverkehr beeinflussen, bei der zweiten und dritten Rakete beobachten. Die erste Rakete, die vor dem Höhepunkt der Sonnenfinsternis gestartet wurde, zeigte keine Änderungen. Man will jetzt schauen, ob das Ganze reproduzierbar ähnlich abläuft. Die nächste totale Sonnenfinsternis über der USA findet erst im Jahr 2044 statt. So schnell kann das Ganze also nicht wiederholt werden. Die APEP-Starts werden über die offizielle YouTube-Seite der NASA übertragen und in der offiziellen NASA-Übertragung der totalen Sonnenfinsternis gezeigt. Man kann die Starts auch persönlich von 13 bis 16 Uhr im Besucherzentrum der NASA Wallops Flight Facility verfolgen. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
To see the light, wondering if tomorrow. Ich bin Digi2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateurradioclub haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Alle wichtigen Infos und natürlich die Prüfungsfragen. Hier könnt ihr in Ruhe die Theorie durchgehen und euch optimal vorbereiten. Aber das ist noch nicht alles. Für alle visuellen Lerner da draußen werden wir auf dem YouTube-Kanal DL2YMR spannende Videos passend zu den Lektionen veröffentlichen. Dort erwarten euch praxisnahe Erklärungen, Anwendungsbeispiele und noch viel mehr. Die Videos, an denen wir schon seit vielen Monaten arbeiten, werden ab Januar nach und nach auf dem YouTube-Kanal erscheinen. Startet auf www.50ohm.de und holt euch das schriftliche Rüstzeug. Schaut dann auf dem YouTube-Kanal vorbei und vertieft euer Wissen mit den passenden Videos. Das perfekte Duo, um Theorie und Praxis perfekt zu kombinieren. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen.
Sie hören Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs.
News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
In Rothenburg an der Wümme in Niedersachsen fand vor kurzem wieder der sogenannte Nordsee-Workshop statt. Der DARC-Distrikt Niedersachsen organisiert diesen jährlich. Dort gibt es jede Menge an spannenden Vorträgen, beispielsweise über Selbstbauprojekte, über Antennenvergleiche, über Mantelwellenmessung und Operationsverstärker. Mehr als 100 YLs und OMs fanden sich im hohen Norden zusammen, um sich auszutauschen und um Neues zu erfahren. Ein Bericht von unserem Mitarbeiter Ulrich Fenner, Delta Lima 2, Echo Papa aus Hamburg.
Hier ist Delta Lima 2, Echo Papa. Ich befinde mich in Rothenburg an der Wümme und habe neben mir eine nette Gesprächspartnerin, die sich gerne mal selber vorstellt.
Hallo, ich bin Delta Oscar 9 Lima Whisky, anders auch Sandra ausgenannt.
Sandra, das ist nett, dass du dich heute hier bereit erklärst, für Radio DRC ein kleines Interview zu geben. Was machst du denn beruflich?
Ich bin eigentlich Konrektorin an einer Schule in Dörferden, OBS Dörferden und unterrichte vor allen Dingen die coolen Fächer, wie ich immer sage, Physik und Mathe.
Über welche Themen sprecht ihr schwerpunktmäßig?
In Physik ist mein Schwerpunkt eigentlich, dass die Schüler selber ausprobieren, selber alles anfassen, experimentieren und die Lust eigentlich an Physik, am das Verstehen der Umwelt einfach selber entwickeln können. Also darum selber machen, das ist die Devise. Bei Mathe natürlich, da geht es nicht drum herum, dass wir eben sehr, sehr viel auch einüben und das Schema F immer und immer wieder machen. Aber Physik ist eben mein Schwerpunktthema, mein Herzfach sozusagen.
Ist das ein Punkt, wo die Schüler auch sagen, da höre ich gerne zu?
Amateurfunk natürlich, wenn man erzählt, was kann man eigentlich machen, da kommt mir gleich im Kopf zum Beispiel die Fuchsjagd, da sind die Schüler definitiv sehr hinterher. Da geht man mit Antennen durch und sucht dann eben einen anderen, den man als Fuchs bezeichnet. Da sind die Schüler hinterher, einfach das selber machen. Die Schüler sind einfach auch begeistert, auch ganz weit hoch ins etwas höhere Alter, wo sie eigentlich eine Null-Bock-Einstellung haben sollten.
Das heißt, die Schüler wollen gar nicht mit dem Handy alleine Kontakt mit A mit B aufnehmen oder sich da über irgendwelche, was weiß ich was gerade unterhalten, sondern die wollen wissen, wie geht das?
Auch, natürlich, manche verliert man an die Handys, aber ganz, ganz, ganz viele kriegt man einfach ins selber ausprobieren. Und dann hinterfragen sie und fragen immer mehr und immer mehr und das ist eben das Schöne.
Habt ihr schon mal in der Schule versucht, mit der ISS einen Kontakt mitzuhören?
Nein, das haben wir leider noch nicht gemacht, aber das ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema, was ich gerne irgendwann mal bewerkstelligen möchte.
Ist das auch, wo du sagen könntest, das könnten auch die Schüler, die du unterrichtest, mit Freude wahrnehmen?
Definitiv, auf jeden Fall. Das ist ja Wissenschaft anfassbar und darum einfach eine schöne Sache für die Schüler, definitiv.
Die Fächer, die du dort unterrichtest, sind ja sicherlich die Fächer, die man so mit dem Wort MINT so überreißen kann. Ist das so?
MINT-Fächer sind natürlich die Naturwissenschaften und Mathe und Co. Die sind natürlich sehr, sehr wichtig, da die zurzeit in vielen Studien so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden.
Hast du den Eindruck, dass die jungen Leute, wenn man denen das lebhaft begreifbar macht, dass die auch mehr Interesse daran finden?
Das Höchste für mich ist tatsächlich, wenn dann Schüler oder Schülerinnen zu mir kommen und sagen, Frau Vogel, das war toll, das Physik ist mein Lieblingsfach und das kommt immer mal wieder vor und da merke ich, da habe ich doch was richtig gemacht, also ja.
Wir hatten heute von dir gehört, dass die Kommunikation über Funk natürlich auch nur mit dem Weltall, mit Raumfahrzeugen und so weiter möglich ist. Wie denken sich das einige Leute, wenn sie sagen, sie wollen mit einem Objekt, was 10 Lichtjahre entfernt ist, Funkkontakt aufnehmen, weil da Menschen drin sind? Wie soll das laufen?
Das ist auf jeden Fall sehr langweilig. 10 Lichtjahre entfernt, das bedeutet, wenn ich Hallo, wie geht's dir, los sende, dann braucht tatsächlich das Signal 10 Jahre, bis es dann bei dem einen angekommen ist. Der hört das und sagt, ja, mir geht es gut, sendet er zurück. Das dauert dann auch wieder 10 Jahre, sprich, ich muss 20 Jahre auf eine Antwort warten. Da muss ich ehrlich gestehen, das ist dann sehr langwierig. Und wenn man einfach mal bedenkt, wir sind ja mit der Erde ziemlich explodiert. Auf den anderen Planeten haben wir noch kein Leben gefunden. Der nächste Stern, der tatsächlich auch einen kleinen Planeten um sich herum hat, das ist Proxima Centauri, der ist 4,3 Lichtjahre entfernt. Da wird kein Leben sein, aber diese Entfernungen sind unglaublich groß und da macht es nicht so viel Spaß, glaube ich, mit jemandem zu kommunizieren.
Das setzt aber voraus, dass dieser Mensch da oben seine Richtantenne genau in Richtung Erdsignal ausgerichtet hat und dass er zu der Zeit auch empfangsbereit ist, wo das Signal da oben vorbeifliegt. Geht man davon aus, dass das so ist?
Es muss ja so sein, weil es wäre ja blöd, wenn ich meine Antenne gerade ausgeschaltet habe, weil ich gerade Mittagessen gehe. Da kommt gerade dieses kurze Signal an, so, ja, mir geht es gut. Ich habe es dann verpasst und warte und warte und warte. Also ja, man muss zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle horchen. Und da hofft man ja zum Beispiel auch in der SETI-Forschung, die Suche nach außerirdischem Leben, dass man tatsächlich irgendwann mal Signale hören kann. Hat man vielleicht schon, vielleicht haben das die einen oder anderen schon mal gehört, 1977 gab es ja ein richtig starkes Signal, 30-fach über der normalen Abweichung hat man das sogenannte Wow-Signal empfangen. Und vielleicht waren das Außerirdische, die gerade gefragt haben, hallo, wie geht's dir?
Wie denken die jungen Menschen, wenn man denen das so ein bisschen wissenschaftlich klar macht, wie lange das unterwegs ist und was die Auswertung für Probleme macht, der Empfang für Probleme macht und die Rücksendung? Wie denken die darüber? Nehmen die das als Witz oder nehmen die das als Realität?
Ich merke es jedes Mal, im Plantarum halte ich auch immer mal wieder Vorträge und da sind klein bis groß alle mit dabei und alle sind fassungslos. Man kann das gar nicht beschränken auf nur die Jugendlichen, sondern tatsächlich auf alle, wenn man einfach mal versucht, die Weiten klar zu machen. Wenn man mal vorstellt, bemannt sind wir bis jetzt 1,3 Lichtsekunden weit gekommen, das ist der Mond. Bemannt meine ich ziemlich wörtlich, weil es waren 12 Männer, 0 Frauen. Die nächste Entfernung, so ein paar Lichtminuten von uns entfernt, ist der Mars. Da wollen wir das nächste Mal hin. Wir haben es bis jetzt immer noch nicht geschafft, weil das ist eine technische Voraussetzung, die ist echt Wahnsinn. Die Mondmission hat eine Woche gedauert. Die Mars-Mission wird ungefähr 2 Jahre dauern. Und da muss man immer bedenken, das ist unsere nächste Nachbar. Wenn man jetzt mal bedenkt, und weiter guckt, wie geht's weiter und weiter und weiter, kommen wir wieder zum nächsten Stern oder vielleicht zur nächsten Galaxie, die ist schon Millionen Jahre entfernt. 2,5 Millionen Lichtjahre ist die Andromeda-Galaxie entfernt und da ist immer noch nicht Schluss.
Wie wird von deinen Schülern die Tatsache aufgenommen, dass man dafür zur Kommunikation unter anderem Funksignale braucht? Ob das nur per Licht oder atomische Wellen geht, ist ja völlig egal. Wie wird das verstanden, auch in Bezug auf Amateurfunk?
Da tun sie sich ein bisschen schwerer tatsächlich. Die machen sich keine Gedanken, wie jetzt zum Beispiel auch vom Handy ihre Signale durchgehen. Da ist natürlich das dann, wie bringe ich dann das zu den Sternen oder ähnliches, dann, ja, das bringen wir da irgendwie hin. Das hinterfragen sie in der Regel nicht, sondern es funktioniert.
In meiner Jugend war es so, dass man bessere Chancen in technischen Berufen hatte, wenn man sagt, ich war Funkamateur. Ist das heute auch noch bei jungen Leuten bekannt?
Nein, das ist nicht mehr bekannt. Definitiv nicht. In die Wissenschaft zu gehen, ist eh in Deutschland recht schwer. Es gibt nur ganz, ganz wenige Stellen, die wirklich feste Verträge haben. Man muss dann schon eher ins Ausland gehen. So ist meine Erfahrung tatsächlich.
Der Weltraum ist unter anderem sicherlich eines deiner, wo du gerne mal hochguckst. Ich habe oft gehört, dass die Leute sagen, Polarlichter, ist denn da einer mit der Kerze, dass da oben Licht ist, da liest doch gar keiner. Wie kommt das eigentlich?
Tatsächlich ist die Grundlage von Polarlichtern unsere Sonne. Unsere Sonne ist ein kugelrundes Feuer, wenn man es jetzt mal ganz pauschal sagt. Die knistert wie so ein Feuer immer mal wieder. Und so kann es sein, dass eben ein bisschen was von der Sonnenmaterie zu uns zur Erde kommt. Unser Erdmagnet hält das meiste von ab. Sonst hätten wir ganz große Probleme, zum Beispiel kein Internet, kein Strom oder ähnliches. Aber tatsächlich, gerade an den Polen, wo die Magnetfeldlinien zusammenkommen, da kommt ein bisschen was von den Sonnenteilchen an. Und die regen dann in der Atmosphäre bestimmte Elemente, wie zum Beispiel Stickstoff, anzuläuten. Leuchten, dass eben sie regen das an und dadurch springen die Elektronen runter und die emittieren dann Licht und das sehen wir dann. Und tatsächlich kann es dann dazu kommen, dass wir nicht nur die Polarlichter an den Polen sehen, sondern auch, dass es ein bisschen weiter runter geht, dass wir selbst hier in Deutschland hervorragend Polarlichter sehen können.
Du hattest angesprochen, dass die Sonne da für gewisse Sachen interessant ist. Das ist ja auch für Funkamateure, für uns ist das ja eine Sache, wo sie alle immer sagen, ja, da ist ein Sonnenzyklus und jetzt geht das 10-Meter-Band oder von mir aus noch 6 Meter und so weiter geht auf. Woran liegt das genau?
Die Sonne selber, die schickt uns tatsächlich auch Radiostrahlung zu uns. Das ist natürlich ein Phänomen. Und wenn es einen großen Flair gibt, dann kann es sein, dass ultrahaltere Röntgenstrahlung zu uns geschickt wird. Das ionisiert die oberste Schicht der Ionosphäre. Und so kommt es, dass tatsächlich Radiowellen oder andere Frequenzen komplett abgefangen werden. Wir haben eine tote Viertelstunde. Und wenn die hinter einem liegt und sich die D-Schicht dann wieder neu fungiert, dann haben wir tatsächlich meist die besten Bedingungen, dass wir mit unseren Signalen deutlich weiterkommen als sonst.
Entdecken Funkamateure heute noch etwas?
Immer wieder. Tatsächlich kann man zum Beispiel auch den Vulkanismus von Io, das ist ein Mond um den Jupiter, erforschen. Da kann man weiter gucken. Man kann natürlich viele Forschungsgebiete mit Meteorströme nachweisen. Man kann Pulsare, Quasare oder auch selbst einfach nur den Urknall, das Hintergrundrauschen, kann man alles nachvollziehen mit einfachsten Mitteln. Und da kann man natürlich immer noch sehr viele Erkenntnisse rausziehen. Wir haben viele Quellen von Radiowellen tatsächlich in der Astronomie noch gar nicht so richtig identifiziert, beziehungsweise wissen immer, wie das funktioniert. Als Beispiel auch Gammablitze gibt es auch immer mal wieder, die senden natürlich vor allem Gammastrahlung, aber eben auch Radiowellen aus. Da blitzt es auf einmal und wir wissen noch gar nicht, wie kommt das eigentlich zustande. Und da natürlich kann man immer noch weiter mitforschen. Hab jetzt gerade ja weit ausgeholt, aber wenn man einfach mal klein anfängt. Man kann zum Beispiel mit der ISS kommunizieren, was ja irgendwie toll ist. Man hat dann Menschen, die im All gerade sind und mit denen kann man sprechen. Es gab auch welche, die konnten die Mondlandung mitverfolgen. Man hat die Funksprüche gehört. Ist unglaublich toll. Die Mondlandung zum Beispiel von den Chinesen konnte jemand hören. Ist einfach mittendrin in der Geschichte der Astronomie und das ist doch einfach wunderbar. Und man kann dann immer weiter und immer weiter schauen. Wer da nicht einfach begeistert aufsitzt und sagt, ich will mitmachen, das kann ich dann nicht mehr ganz verstehen, weil das ist doch einfach spannend.
Ich finde es interessant, dass du das so lebhaft vorträgst. Ich denke auch, deine Schüler haben bei dir eine lebhafte und in der Materie steckende Lehrkraft. Und das finde ich ganz große Klasse. Ich bedanke mich fürs Gespräch.
Vielen Dank.
This morning and the streets were full of cars, all bright and shiny like they'd just arrived from Mars. And as I stumbled through last night's drunken debris, the paper boy screamed out the headlines in the street. Another war and now the pound is looking weak. And tell me, have you read about the latest freak? Well, bingo numbers and our names are obsolete. Why do I feel bitter when I should be feeling sweet? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. La la la, life is a strange thing. Just when you think you it, it's gone. Woke up this morning and my head was in a daze. A brave new world dawned upon the human race. But words are meaningless and everything's surreal. Gonna have to reach my friends to find out how I feel. And if I taste the honey, is it really sweet? And do I eat it with my hands or with my feet? Does anybody really listen when I speak? Or will I have to say it all again next week? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. Turn your radio on. Is there anybody out there? Tell me what went wrong. La la la, life is a strange thing. Life is a strange thing.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt nichts Spannenderes als Wissenschaft und Technik. Und ganz besonders die Funktechnik. Wir haben gerade in einem Beitrag gehört, dass sich auch junge Leute in der Schule mit diesen Themen beschäftigen sollten. Warum? Funktechnik ist bekanntlich überall. Ja, man kann sogar so weit gehen zu behaupten, dass unser modernes Leben ohne Funktechnik gar nicht denkbar wäre. Auch ist die Funktechnik von zentraler Bedeutung für die Wissenschaft. Nicht erst seit den Star Wars Filmen stellt sich für die Menschheit eine bohrende Frage. Sind wir wirklich allein im Universum oder gibt es da draußen noch andere technische Zivilisationen? Gibt es vielleicht wirklich IT, die Klingonen und Vulkanier? Klar, dass wir Menschen seit Jahrzehnten nach Antworten auf diese Frage suchen. Und nicht nur auf diese Frage. Wir wollen auch den Aufbau unseres Universums besser verstehen und es erforschen. Dafür gibt es Radioastronomie. Und immer wieder werden bisherige Erkenntnisse über das Universum auf den Kopf gestellt. Forscher haben vor einigen Jahren eine unfassbare Entdeckung gemacht. Für Normalos entzieht sich diese Erkenntnis jeglicher Vorstellungskraft. Die Rede ist von sogenannten Fast Radio Bursts oder zu Deutsch schnelle Radioblitze. Der Name ist hier Programm. Aus den Tiefen des Weltalls werden immer wieder kurze, extrem starke Energiestrahlen im Radiowellenbereich empfangen. Sie dauern nur wenige Millisekunden an und kommen vermutlich aus weit entfernten Galaxien zu uns. Das bedeutet, diese seltsamen Radioblitze entspringen einer Region außerhalb der Milchstraße. Woher die Blitze genau kommen und wie sie entstehen, darüber tappt die Wissenschaft aktuell noch völlig im Dunkeln. Der erste Fast Radio Burst wurde bereits im August 2001 am Parkes Radio Teleskop in Australien empfangen. Entdeckt hat man ihn allerdings erst 2006, als man die gespeicherten Archivdaten auswertete. Es muss eine gigantische Energiequelle im fernen Kosmos gewesen sein, die dieses intergalaktische Funksignal zur Erde schickte. Der Ausbruch dauerte wenig mehr als eine Tausendstel Sekunde und setzte doch so viel Energie frei wie unsere Sonne im Verlauf von 30 Jahren. Aber es kommt noch besser. Im Jahr 2020 entdeckten kanadische Radioastronomen eine Radioquelle im Kosmos, die einen exakten Rhythmus aufweist. Alle 16,35 Tage sendet sie Signale aus, und zwar über einen Zeitraum von 4 Tagen. Dann herrscht für genau 12 Tage Funkstille, bevor die Signale erneut zu empfangen sind. Aufgezeichnet wurden die Signale von einem Radioteleskop vom Fast Radio Burst Project am Dominion Radio Astrophysical Observatory in Caldean in der kanadischen Provinz British Columbia. Die Quelle der Signale vermuten die Forscher in einer Spiralgalaxie, die etwa 50 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist. Das Phänomen der schnellen Radioblitze bereitet Astronomen jedoch Kopfzerbrechen. Was ist die Ursache dieser gewaltigen Strahlungsausbrüche, die nur Sekundenbruchteile andauern? Eigentlich sind sie nicht so recht erklärbar. Eine Sternenexplosion, also eine Supernova, kann es nicht sein. Diese würden zwar auch eine gigantische Radiostrahlung verursachen, aber über Tage und Wochen hinweg und eben nicht nur ein paar Millisekunden. Eine Vielzahl von Theorien wurde aufgestellt, die überwiegend mit Neutronensternen zu tun haben. Das sind Überreste ausgebrannter Sterne, in denen die Materie so dicht gepackt ist wie sonst nur in den Kernen von Atomen. Vielleicht verursachen Zusammenstöße von Neutronensternen die Radioblitze. Eine andere mögliche Erklärung wäre der Kollaps eines Neutronensterns zu einem schwarzen Loch oder dass ein schwarzes Loch einfach verdampft. Etwas mystischer, aber durchaus denkbar, dass es sich um eine Art Bakensignal einer außerirdischen Technologie handelt. Also doch eine Art GPS-Navigation für die Raumschiffe der Klingonen und Vulkanier. Oder einfach ein Sender, der um einen anderen Himmelskörper kreist. Die spannendste Theorie, die Signale könnten als Impulsantrieb von Raumschiffen außerirdischer dienen. Es bleibt also spannend, was die Möglichkeit von außerirdischen Zivilisationen angeht. Was auch immer die Ursache sein mag und auch ist, und auch wenn Astronomen bislang keine schlüssige Erklärung für das mysteriöse Phänomen haben, können sie es doch nutzen. denn die Strahlung der Blitze kann dünn verteilte gasförmige Materie im Kosmos sichtbar machen, die sich bislang nicht nachweisen ließ. Und damit womöglich das Fehlen von Materie erklären, die es nach kosmologischen Modellen des Universums geben sollte. Wenn wir die Menge an normaler Materie im Universum zählen, also den Atomen, aus denen wir alle bestehen, stellen wir fest, dass mehr als die Hälfte von dem fehlt, was eigentlich vorhanden sein sollte. Das ist die sogenannte dunkle Materie. Man kann ihre Wirkung messen, beispielsweise ihre Schwerkraft. Doch wo ist sie? Woraus besteht sie? Niemand weiß es bis heute. Die schnellen Radioblitze durchqueren jedoch auf dem Weg zur Erde den Weltraum zwischen den Galaxien und werden durch das dort vorhandene Gas beeinflusst. Dispersion nennen Forscher den Effekt, der den Blitz in Abhängigkeit von seiner Wellenlänge auseinanderzieht. Je weiter ein schneller Radioblitz von uns entfernt ist, desto mehr Gas zwischen den Galaxien streut er und kann er so nachweisen. Um tatsächlich zu messen, wie viel Gas bislang zwischen den Galaxien übersehen worden ist, müssen Astronomen möglichst viele noch weiter entfernte Radioblitze beobachten. Möglich sein sollte das auch schon bald mit dem sogenannten Square Kilometer Array, einer neuen Radioteleskopanlage in Australien und Südafrika. Diese befindet sich gerade im Aufbau und soll bis 2029 ein weltweit umspannendes Netzwerk von Radioteleskopen mit einer weltweiten Sammelfläche werden. Diese werden wir in einer der nächsten Sendungen mal ausführlicher vorstellen. Sie sehen, es bleibt spannend. Und möglich macht all diese Entdeckungen die Funktechnik. Und das ist genau auch der Grund, weshalb ich mich mit ihr beschäftige. Bis zum nächsten Mal. Eva Maria, DG9 MFG.
Der Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein spannendes Technikmagazin auf seinen fröhlichen Kurzwellen 6070 und 9670 Kilohertz über die Sendepartner Channel 292 in Ingolstadt und der österreichischen Rundfunksender GmbH in Wien. DX-Meldungen, Reportagen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Das alles gibt es hier, exklusiv in der weltweit einzigen Spezialsendung für Funkamateure und Kurzwellenhörer. Schalten Sie ein und prüfen Sie die besten Empfangsfrequenz für Ihren Standort.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Es warten noch immer viele wissenschaftliche Rätsel darauf, gelöst zu werden. Wir haben gerade über die mysteriösen Ausbrüche von Radiostrahlen aus den Tiefen des Weltraums gehört, die sich bis heute keiner so recht erklären kann. Wenn wir Unbekanntes entdecken wollen, dann brauchen wir erst gar nicht mal so weit weg von unserer Erde zu gehen. Auch unsere Ionosphäre birgt so manches Geheimnis. Ein ganz klein wenig lüften können wir diese aber durch die Analyse von unserem Funkwetterspezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC mit seiner aktuellen Prognose für die Ausbreitungsbedingungen der nächsten Tage.
Es war fast ein Déjà-vu, als kurz vor dem letzten Wochenende die komplexe aktive Region 3615 ein X1,1 Flare erzeugte. Ziemlich genau eine Woche, nachdem die Region 3614 dasselbe getan hatte. Die mit dem Monsterfleck. Aber das hatten wir ja schon. Damit hatte es sich dann aber auch mit den Ähnlichkeiten, denn die Plasmawolke des folgenden CME war deutlich langsamer unterwegs und nicht auf direktem Erdkurs. Das Erdmagnetfeld blieb mit einem K-Index von 4 unterhalb des Sturmniveaus, ganz anders als am Wochenende davor, wo wir mit K8 den bislang stärksten Magnetsturm dieses Zyklus abwettern durften. Es gab trotzdem eine positive Phase und in der Zeit um die Tag- und Nachtgleichen herum kann auch so eine relativ schwache Unruhe deutliche Auswirkungen auf die Ionosphäre haben. So blieben 12 und 10 Meter am Sonntag und Montag geschlossen. Ab Dienstag war dann wieder Normalbetrieb. Wobei nicht ganz. Die Muff steigt inzwischen nicht mehr so weit an. Knapp über 30 MHz geht sie noch, aber das sorgt bereits für merklich verkürzte Öffnungszeiten auf 10 Meter. Öffnete das Band noch vor 4 Wochen zuverlässig kurz nach Sonnenaufgang, lässt es sich jetzt fast bis Mittagzeit und schließt dann auch eher. Die Ionosphäre stellt bereits auf Sommerbetrieb um. Aber es gab da noch eine andere Ursache. Die aktive Region 3615 verabschiedete sich am 1. April mit einem letzten M-Flare und das war's dann. Wortwörtlich, denn sie war in den Tagen zuvor die einzige Region, die noch Flares produzierte. Die zwar gleich im Dutzend, aber als sie dann Richtung Sonnenrückseite verschwand, war Schicht im Schacht. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag hatten wir erstmals seit Ende 2022 kein einziges C-, M- oder X-Flare. Das ist ein klares Indiz für abnehmende Sonnenaktivität und der solare Flux rauschte dann auch folgerichtig in die Tiefe auf 111 Einheiten am Mittwoch. So wenig hatten wir zuletzt im November 2022. Und bei einem Flux unter 120 gerät das 10-Meter-Band leicht ins Stottern. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass der Aktivitätszyklus hier endet. Vielmehr zeigt die Sonnenaktivität jetzt wieder ein ausgeprägtes Auf und Ab mit einer Periode von 2 bis 5 Wochen. Für die nächste Woche wird ein, allerdings noch verhaltener, Anstieg erwartet. Die oberen Bänder öffnen alle, aber 10 Meter eben nicht mehr von Sonnenauf- bis Untergang. 20 Meter blieb Ende März erstmals dieses Jahr die ganze Nacht hindurch nutzbar. Dank unruhigem Erdmagnetfeld und schwächelnder Sonnenaktivität war das nur von kurzer Dauer, aber es weist schon die Tendenz für die nächsten Wochen und Monate. Für 30 Meter reicht es nachts aber in jedem Fall, sofern das Erdmagnetfeld ruhig bleibt. Und das sollte es die nächsten Tage tatsächlich tun. Auf dem 6-Meter-Band gibt es derzeit viele Kontakte über transäquatoriale Ausbreitung Von Sporadik E war hingegen noch nicht viel zu sehen, aber das wird sich in den nächsten Wochen definitiv noch ändern. Am 7. April ist in den USA sowohl Kaffee- und Kuchentag als auch nationaler Biertag. Dann kann sich dort ja jeder und jede heraussuchen, was am Vorabend der dortigen totalen Sonnenfinsternis besser passt. Am 18. April ist das nicht so. Da ist internationaler Amateurfunktag. Und da ist ja klar, was man tut. Am besten diese Woche schon mal dafür warm laufen. Good DX!
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.